Ich möchte auch meine Seite sagen, wie schön es ist, Marge, dich zu sehen. Habe dich vor dem Gottesdienst nicht begrüßen dürfen, aber wir freuen uns, dass du unter uns bist. Was für eine Gebetserhörung ist es, dass du unter uns bist. Es gibt auch kommende Woche am Samstag eine Möglichkeit, ein Segen zu sein. Und zwar Leandro und Anita ziehen am Samstag um, Samstag früh 8 Uhr. Und die können Kräftigen brauchen, die denen unterstützen. Das wird dann kommenden Samstag. Das muss dann, weiß nicht wann in August das ist, Anfang des Monats, welches Datum das ist, aber kommenden Samstag, 8 Uhr, könntet ihr, wenn ihr Zeit habt, ich denke innerhalb 2-3 Stunden ist vieles gemacht. Auch wenn man sagt, naja, eine Stunde kann ich bleiben. Dann melde dich bei Leandro und Anita und sie geben dann die Adresse weiter. Sie ziehen nicht weit um, aber wir wissen, wie es ist mit Umzügen. Und es war eine kräftige Mithilfe. Ja, die Freizeit ist diese Woche. Danke für die Gebete. Schon dafür, wir fahren heute so, danke, kurz nach 13 Uhr los mit fünf Kinder dabei. Fünf Kinder fahren wir nach Finsterau und Maut, das ist bei Tschechien Grenze bei in Bayerischen Wald. Und das Thema ist Jesus. So, sind wir gut. Und zwar in die ganze Bibel. Heute Abend wird dann das Alten Testament, Jesus im Alten Testament. Es ist schon eine Herausforderung für mich. Ich könnte das mit euch gut machen, aber mit Jugend wird es eine Herausforderung. Nicht mit Caleb, aber mit der ganzen Gruppe. Und Caleb ist bei der Jugendfreizeit dabei, deswegen sage ich das. Und das bin dankbar für die Gebete, dass die Kinder dann wirklich von Jesus beeindruckt werden. Wie er in der Bibel zu finden ist und wie wichtig er ist. Nicht nur Schlüsselperson für die Geschichte oder ein Revolutionär oder was besonderer Mensch, sondern dass er alles ist. Also am Anfang das Ende, bis Ende das Ganze umfasst und dass es alles um ihn geht. Und das wäre ein Segen, dass ihr dafür betet. Kommenden Mittwoch wird weiter die Bibelstunde. Und zwar wird François die Lehre von Gott, was die Bibel über Gott sagt, betrachten. Wer ist Gott? Wir sagen, naja, ich kenne, wer Gott ist. Dreieinigkeit. Findest du das Wort in der Bibel? Aber stimmt es, dass Jesus ein Gott ist in drei Personen? Das wird dann François dann belegen mit Bibelstellen und andere Sachen. Und das wird sicher eine gute Zeit. Und das ist eigentlich die Theologie, dass wir sehen, was die Bibel über Gott sagt. Und ich bin sicher, Gott freut sich, ich weiß, Gott freut sich, dass wir ihn kennen, wie er ist, in seinen Eigenschaften, in Vielfalt, wie er ist. Und es wird eine gesegnete Zeit. Wir kommen dann Samstag wieder an von der Freizeit. Ich möchte heute Morgen wieder Galaterbrief aufschlagen. Adolf von Harnack hat 1851 bis 1930 gelebt. Ein Theologe, der behauptet hat, das Evangelium, das gepredigt wird in der evangelischen Kirche und was wir im Neuen Testament finden, wurde nicht von Gott, sondern ist von Paulus erfunden. Das war in der spät 19. Jahrhundert. Aber dieser Gedanke war ganz überhaupt nicht neu. Auch wenn die Bibelkritiker ja ihr Doktorarbeit darüber geschrieben hat, um Ruhm zu haben, dass sie etwas Neues erfunden haben und die wahre, in Anführungszeichen, Wahrheit, die wahre Evangelium gefunden haben. Sondern es ist etwas, das vom Anfang an immer angegriffen wurde. Und der Galaterbrief ist Paulus in einer Einstellung, die er nicht immer hat in den Briefen. Von allen den Briefen spricht er am direktesten und hat vielleicht die schärfsten Worte zu sagen in diesem Brief. Er hat diese Einstellung, weil er hat bemerkt, dass das Evangelium, was in der Gemeindegründung in Galatien, wo er war bei seiner ersten Missionsreise, angegriffen wurde. Und deswegen sagt er in Galater 1, Vers 6, ich wundere mich, sagte diese Gemeinde, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Er spricht hier zu Geschwister, aber es ist möglich, dass Geschwister von dem wahren Evangelium abwenden. Er spricht nicht von dem ewigen Heil, aber er spricht von nicht die gleiche Botschaft geben, weitergeben. Und gleich seid ihr sehen, dass Ungläubigen sind eingeschlichen, falsche Brüder, wie wir heute gehört, die eingeschlichen sind. Und er sagte, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, auch wenn wir kommen mit einer anderen Predigt aus dem, was wir vorher gegeben haben, er sei verflucht. Ein hartes Wort. Aber es geht nicht anders, wenn wir merken, dass wenn man so lebt nach einem anderen Evangelium, wenn wir was hinzufügen zu dem Evangelium, dass Jesus allein uns retten kann, nur durch den Glauben allein wir ewiges Leben haben, sind wir eigentlich unter einem Fluch. Unter dem Fluch des Gesetzes. Und deswegen sagt Paulus, es ist umso schlimmer, wenn jemand dieses falsche Evangelium bringt. Sie bringen dich unter einen Fluch. Und Gott sagt, nein, derjenige steht unter einem Fluch. Wenn wir denken, das ist lieblos, müssen wir verstehen, es ist überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil. Wir sehen hier vielleicht am stärksten die Liebe Gottes. Wenn eine Mutter da steht und ihr Kind angegriffen wird, was macht die Mutter? Ach, Liebe, ist alles gut. Nee. Die Mutterbär, diese kommt raus. Und es ist, ich sage euch, ich habe viel mehr Angst für so eine Mutter, als für einen Mann, der geärgert ist. Okay. Und richtig so, oder? Das ist Liebe. Finger weg von meinem Kind. So ist Paulus ganz aufgeregt, weil seine Gemeinde, seine Kinder im Glauben quasi, sie haben sich abgewendet von dem wahren Evangelium. Und er sagt, jemand das bringt, er sei verflucht. Weil er bringt meine Geschwister in die Irre. Nun, heute werden wir sehen, dass dieses Evangelium, das Paulus gepredigt hat, war nicht von ihm erfunden. Sondern es ist etwas, auch nicht etwas, das die Aposteln erfunden haben, und um eine Religion zu gründen, wie viele heute sagen, sondern es ist etwas, das direkt von Gott gekommen ist. Das Evangelium, das wahre Evangelium, ist etwas, das direkt von Gott kommt. Und dieses Konzept sehen wir in dieser Stelle, was wir nennen die apostolische Wahrheiten, was die Aposteln gegeben haben am Anfang der Gemeinde, war eine ein für alle Mal die Wahrheit, die in der Bibel geschrieben wurde und die wir weiterhalten. Nicht, weil die Aposteln selber vollkommen waren, sondern weil sie Gottes Boten waren, das weiterzugeben. Und das sehen wir zum Beispiel in Judas Brief und der dritten Vers, wo er sagte, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Langer Satz, hey? Aber ein für allemal wurde die Wahrheit weitergegeben durch die Aposteln. Auch Paulus. Und deswegen sind die Briefe hauptsächlich von Aposteln geschrieben. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und die ganz nah mit den Aposteln gelebt haben. Aber da gibt es ein Problem, weil die Aposteln haben mit Jesus gelebt. Aber Paulus, hat er mit Jesus gelebt, als er seinen Dienst auf die Erde gemacht hat? Nein. Und die Verfechter gegen des wahren Glaubens haben gesagt, naja, Paulus, er war gar nicht dabei. Er war noch in der Kinderkrippe zu der Zeit. Oder gar nicht da. Okay, höchstwahrscheinlich war er nicht so jung. Aber er war nicht dabei. Und so sein Evangelium stimmt nicht. Wir haben das wahre Evangelium. Und zwar hier in Jerusalem, die Juden, okay, ihr müsst euch beschneiden. Das wäre immer ein Teil Beweis des Glaubens im Alten Testament, wenn du wirklich an Jesus, an Gott, den wahren Gott glaubst, dann die Beschneidung dran für die Jungs. Es war einfach so. Selbstverständlich. Das hat keine gerettet, sagt Paulus auch. Abraham wurde schon gerettet, bevor er sich beschneiden lassen hat. Aber das war etwas, das sie machen mussten. Unter dem mosaischen Gesetz. Und diese Juden sagten, das müsst ihr machen. Ihr Heiden, um wirklich gerettet zu werden, um sicher zu sein, dass ihr ewiges Leben habt, dass ihr wirklich in Jesus seid, musst ihr das auch machen. Musst ihr wie uns, wie die Juden, das machen. Aber Paulus sagt, nein. Das wahre Evangelium, das apostolische Glauben, das wahre Evangelium, die die Aposteln geliefert haben, war die Beschneidung nicht mehr gültig. Und deswegen geht es hier um die Aposteln. Und diese Stelle ist sehr biografisch. Und wir werden nicht jedes Detail anschauen, aber wir werden was von Paulus lernen und sehen, er verteidigt das Evangelium dadurch, dass er zeigt, dass er das Evangelium direkt von Gott bekommen hat. Könnt ihr, und hier ist ein Schlüsselvers für die ganze Stelle, und dann erklärt das Ganze, Vers 11 in Kapitel 1. Er sagte, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Das heißt, das Evangelium, das dich rettet, ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Das Evangelium, das wahre Evangelium, ist nicht von den Baptisten, sondern von Gott. Und das sagt Paulus sehr klar und deutlich. Und sagte in die erste Verse, hey, wenn ich Beschneidung abschaffen wollte, warum habe ich am Anfang, war ich so der größte Verfechter für Beschneidung? Sagt in der ersten Verse, er spricht davon. Ich habe es nämlich weder, Vers 13, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört. Ihr wisst, wie ich war. Ich war ein großer Fan von Beschneidung. Das war mein Club. Das war alles. Ich war der Größte. Weil er hat selbst die Christen verfolgt, die an Jesus geglaubt haben, hätte er einigen dann empfohlen, dass sie getötet werden sollen. Stell dir vor, junge Familien, Mutter, Vater, Kind, der an Jesus glaubt, sie sollen eine Todesstrafe erleben. Das war Paulus. Weil sie nicht an die Beschneidung mehr geglaubt haben, wie die Juden geglaubt haben, weil sie an Jesus allein geglaubt haben. Das waren natürlich auch Juden, die beschnitten waren höchstwahrscheinlich, aber er war dagegen, dass sie an Jesus geglaubt haben. Er war ein Streber, Vers 14. Er sagte, und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Er war ein Streber für die Beschneidung. Er sagte, wenn jemand zur Beschneidung stehen sollte im Christentum, wenn es so sein soll, ich soll das sein. Ich war ein Jude. Es ist nicht, dass er irgendwie Heide war und er sagt, naja, komm, das ist für die, das müssen wir nicht mehr machen. Sondern er sagte, ich war dafür, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Das ist die erste Verse. Aber dann natürlich hat Gott ihm angepackt. Und er sagte, das ist aber der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und da ist Paulus, der größte Verfolger der Christen, und war unterwegs und hat einen Brief von den Pharisäern bekommen in Jerusalem, dass sie in Damaskus dann die Christen anhaften können und ins Gefängnis bringen. Er hat den Brief dabei in seiner Hosentasche. Und er wollte dann das bringen und sagen, okay, alle Christen, darf ich. Ihr habt das Recht, denen ins Gefängnis zu bringen. Kann dein Gesicht sehen, unterwegs nach Damaskus. Hartes Gesicht. Ich werde diesem Christus, ich werde ihn so fertig machen, wie alle anderen, ihr Lehrer. Ich werde das. Er war ein Eiferer. Aber dann hat diese Erscheinung auf dem Weg, wo Jesus ihm begegnet hat. Und er sagte, Saulus, warum kämpfst du gegen mich? Und es war in dem Moment, hat Gott ihn wirklich angepackt, hat ihn gerettet. Es war ein Schlüsselmoment. Und er hat gesagt, ja, er sagte, Herr, Meister, Herrscher, was willst du, dass ich tue? Und so war es, dass Gott Saulus, der später Paulus genannt wird, zu ihm geführt hat. Der größte Verfechter der Beschneidung ist jetzt Christ geworden, ist jetzt ein Nachfolger Jesu Christi. So, er ist ein neuer Christ, aber das ist eigentlich, er sagte überhaupt nicht darüber. Das ist interessant, okay? Dreimal in der Apostelgeschichte erzählt seine Zeugnis, Glaubensgeschichte, aber hier sagt er nur, seinen Sohn ist in mir offenbart worden, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Ich soll unter den Nichtjuden Jesus verkündige. Aber interessant, jetzt die Schlüssel. Er sagte, zog ich, nachdem ich das gemacht habe, oder Jesus mich angepackt hat, Ende Vers 16, zoge ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Okay, man würde denken, okay, zum Glauben kommen, dann soll er zu den Apostel gehen, schauen, dass er richtig Evangelium predigt. Aber für ihn war das nicht dran. Okay, das ist Ausnahme in der Kirchengeschichte, weil er Apostel war, aber das war für ihn nicht dran. Weil Gott wollte beweisen, dass sein Evangelium nicht von Menschen ist, sondern von Gott. Was du glaubst über Jesus, dass Jesus allein dich rettet, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er an deiner Stelle gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist. Und dass durch den Glauben allein du zum Himmel kommen kann und bekehrt bist. Kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und deswegen suchte er nicht Fleisch und Blut, sondern ging auch nicht nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, Vers 17, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien. Er ging in die Wüste. Nun ist es unsicher, ob er dort, und es spricht hier von 3 Jahren, aber das ist höchstwahrscheinlich gemeinsam mit der Zeit, als er in Damaskus war, das wir auch in der Apostelgeschichte gleich sehen werden, sollen wir eigentlich aufschlagen. Er sagte, sondern er ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf. So, lass uns kurz schauen, wo ist das? Sehen wir das auch ungefähr in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Schlagen wir das auf und ich würde vorschlagen, wenn ihr wollt, könnt ihr schon eine Hand hier hatten oder einen Stift oder irgendwas, weil wir kommen zurück zum Galaterbrief, aber wir werden mehrmals diese Stelle in Apostelgeschichte anschauen. Apostelgeschichte Kapitel 9, Paulus kam zum Glauben, hat sich taufen lassen gleich, nach der Bekehrung, das immer im Neuen Testament vorkommt. Und dann in Vers 19, es sagt, nachdem er Speise genommen hat, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nun, da steht nichts über Arabien. Okay. So, ich enttäusche uns ein bisschen. Aber höchstwahrscheinlich ist dieses Ereignis in Arabien da mitten in Vers 19. Okay. Es war nicht Lukas sein Ziel, einfach darüber zu reden. Er hat das einfach nicht drin gehabt. Paulus aber erwähnt das hier. So höchstwahrscheinlich mitten in Vers 19 kam zu Kräften und einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und predigt in den Synagoge. Wir denken, okay, so einfach in Damaskus, aber Arabien steht irgendwo zu der Zeit. Okay? Das ist einfach oftmals auch in den Evangelien, sieht man, manche Ereignis wird nicht erwähnt. Paulus erwähnt es hier, weil es nützlich ist zu zeigen, dass das Evangelium von Gott kommt und nicht von Menschen. So, wir sollten schon ein bisschen hier eine Reihenfolge haben von seinem Leben. So, Paulus ist ungefähr 3 Jahre lang. Vielleicht war es 2 Jahre in Arabien, 1 Jahr in Damaskus, vielleicht war es 2,5 Jahre in Damaskus, 6 Monate in Arabien, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, was er in Arabien getan hat. Hier hat immer gedacht, er sah wie in direkter Bibelschule mit Jesus. Kann sein. Aber höchstwahrscheinlich hat er auch das Evangelium gepredigt in Arabien. Und dein Punkt hier ist eigentlich zu sagen, ich bin nicht zu den Aposteln gegangen, zu sagen, was soll ich über Jesus sagen? Sondern das Evangelium habe ich persönlich direkt bekommen. Okay? Wenn ihr nichts mehr hört heute, das ist der Einzige zu verstehen. Das Evangelium ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und Paulus als Apostel will das beweisen zu diesen Geschwistern, die angegriffen wurden, dass sie was hinzufügen müssen zu dem Evangelium, was Paulus gelehrt hat. Es ist nicht ganz richtig, was Paulus sagt. Paulus sagt, Entschuldigung, mein Evangelium kommt nicht von Menschen, sondern direkt von Gott, selbst nicht von den Aposteln. So, Paulus ging dann kurz nach Jerusalem in Vers 9, 18 und er sagte, er möchte einen Punkt hier machen. Er sagte darauf, nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das ist das griechische, aramäische Name für Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel, aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. So, hast du einen Apostel, den ihr seht, Kephas, und Jakobus, der Gemeindeleiter anscheinend in der Apostelgeschichte war, auch gesehen. Aber die anderen Aposteln waren nicht da. Sie waren unterwegs oder nicht zu sehen. So, Paulus sagt, auch dann habe ich nicht viel mit den Aposteln unterhalten. Und dann ging es los mit dem Missionsreise. Das sehen wir im Vers 21. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Cilicien. Okay, er ging nach Zypern, nicht in Urlaub zu machen, sondern er ging nach Zypern, um Jesus zu verkündigen. Dann ging er weiter nach Cilicien, das ist oben in Kleinasien, und dann östlich umherum bis nach Antiochia und Syrien. Erste Missionsreise. Immer noch nicht bei den Aposteln gewesen zu sein. Und er möchte den Punkt wieder machen. Er sagte, ich war an dieser Missionsreise. Er sagte, ich habe auch weniger von dem Geschwister in Judäa gesehen. Er sagte in Vers 21 oder 22, ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Stell dir vor, Paulus, der Verfolger der Christen, hat sich bekehrt. Was für ein Buch hätte er schreiben können? Was für ein Gastredner hätte er sein können? Also beim Adventskaffee, was? Boah, der Verfolger war, jetzt kommt er in Gemeinden, er hätte große Evangelisationen haben können in Jerusalem. Ich war vorher der Verfolger, jetzt bin ich Christ. Nein, er war unbekannt von den Gemeinden in Judäa. Paulus hat nicht das verfolgt, Aufmerksamkeit von Menschen zu haben. Er war einfach unterwegs, Jesus zu verkündigen. Und das war Gottes Gnade. Gott wollte ihn schonen. Er hatte eine andere Aufgabe, nicht in Israel das zu machen. Vielleicht wäre er dann befestigt worden, geblieben. Nein, er soll eine ganze bis nach Spanien gehen und das Evangelium verkündigen. Und so Gott hat ihn geschont davon. Die Geschwister kannten ihn nicht. Paulus hat nicht seine Evangelien prägen lassen von diesen anderen Gemeinden, sondern als Apostel wurde er direkt von Jesus dieses Evangelium gegeben. Nun, das ist ungefähr 14 Jahre lang der Fall. 14 Jahre, das sagt er in Kapitel 2, Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas. Okay? Jetzt kommen die nächste Teile der Geschichte. Nun, sehr wichtig hier. Das ist gut soweit, aber das ist hier ein zweischneidiges Schwert. Wenn du sagst, hey, ich habe das Evangelium persönlich von Gott erfahren, gut, ich lese euch eine Geschichte vor. Das Ereignis, die schließlich, das ist nicht von der Bibel, okay? Aber ich sage es und dann sage ich, wer das ist. Das Ereignisse, die schließlich zur Gründung dieser Kirche, eine Religion, begannen im Jahr 1820. Aus diesem Mann schildert seine Sicht der Dinge in einem Bericht in 1838. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat. Darin behauptet er, im Frühjahr 1820 seien ihm als Antwort auf ein Gebet im Wald Gott, der Vater und Jesus Christus erschienen. Dies sei nahe seinem elterlichen Haus in Manchester, New York, geschehen. Jetzt seid ihr schon verdächtig, was in Amerika stattgefunden hat. Das muss nicht gut sein. Ne? Kann nicht gut sein. Dieses Ereignis wird als erste Vision bezeichnet. Er berichtet weiter, dass ihm am 21. September 1823 als Antwort auf ein Gebet ein himmlisches Wesen erschienen sei, das ihm bei Namen nannte, sich als Bote Gottes mit dem Namen Moroni verstellte und ihm Gottes Auftrag überbrachte, ein Buch von Goldplatten zu übersetzen. welche die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthalten und einem Hügel mit dem Namen Cumorra in der Nähe von Manchester aufbewahrt seien. 4 Jahre später nahm er diese sogenannte goldenen Platten. Da dieser Mann nicht wenig lesen und schreiben konnte, diktierte er Helfern durch einen Vorhang seine Übersetzung des in reformierten Ägyptisch, eine unbekannte Sprache, immer noch heute, geschriebenen Textes ins Englisch. Ich spreche hier von den Biografie-Teilen von dem Joseph Smith. Nun, das klingt ähnlich wie Paulus. Er hat direkte Erfahrung von Gott bekommen. Aber war das von Gott? Nein. Wie wissen wir das? Jetzt wird Paulus sagen, sein Evangelium hat er persönlich von Gott erfahren. Aber was wir am Anfang gesagt haben, sehr wichtig, dieser apostolische Glauben, was die Aposteln gelehrt haben, bleibt gleich. Wenn es alles von Gott kommt, muss es gleich sein. Sonst hast du 2 Götter. Oder ein Gott, der schizophren ist. Und der nicht weiß wirklich, was er meint. Und so einen Gott willst du nicht haben. Frag die Griechen. Die waren schon immer wieder aufgeregt, was die Götter mit ihnen gemacht haben. So einen Gott willst du nicht haben. Du wirst einen Gott haben, der alles, der souverän ist, der wahr ist, der treu ist, der unverwandelbar ist. Und das nie lügt, der nie lügt. So Paulus. Ist er wie Joseph Smith, der die Mormonen gegründet hat? Ist er nur ein Einzelgänger, der sein eigenes Evangelium geprägt hatte? Wie Adolf von Harnack teils sagen möchte, und hat die Aposteln, mit dem mit Jesus gelebt hätte, ein anderes Evangelium von Paulus? Jetzt sagt Paulus, nun, ich habe das persönlich von Gott erfahren, aber nach 14 Jahren bin ich doch zu den Aposteln gegangen. 14 Jahren hat er dieses Evangelium gepredigt, was er hier predigt, in dem ganzen Brief. Aber jetzt geht er zu den Aposteln und wird schon bestätigt, dass was er predigt, das gleiche ist als dem, was die Aposteln gepredigt haben. Wenn Gott zu einem redet und zu einem anderen redet und es gibt einen Widerspruch zwischen den beiden, dann weißt du, etwas stimmt nicht. Wenn meine kleinen Kinder mich zukommen und sagt, ja, so ist es geschehen. Dann durch eine Auseinandersetzung. Und dann kommt der andere und sagt, nein, es ist so geschehen. Weiß ich, etwas stimmt ganz nicht. Okay? Jemand lügt oder beide sagen nur eine Seite der Geschichte und es kann nicht beide stimmen. Wenn Gott so redet und wenn er mit einem anderen redet, wird es übereinstimmen. Und geht Paulus jetzt mit Barnabas und einem anderen namens Titus nach Jerusalem. Okay, nach der ersten Missionsreise. Und dann sollen wir wieder in Apostelgeschichte schauen. Apostelgeschichte 15. Weil dieses Ereignis ist hier erwähnt. Paulus war mit Barnabas im Dienst in Antiochien nach seiner Reise. Und als sie kamen, und als sie da waren, gab es Brüdern, die in Antiochien gekommen sind, und Kapitel 15, Vers 1, und haben gesagt, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Okay, die Heiden, es war eine heidnische Gemeinde hauptsächlich in Antiochien, okay, muss ihr beschneiden lassen. Aber es gab einen Zwiespalt, selbstverständlich, weil das Evangelium nicht klar gepredigt wird. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie gehen dann zu Jerusalem, nach Jerusalem, um das zu klären. Das ist ein neuer Fall, neue Situation. Müssen wir das klären? Das steht in der Bibel. Müssen wir das machen? Berechtigte Frage. So, es gab einigen mit zu den Aposteln. Und einige von denen war auch Titus. So kommt Paulus, und was er sagte wieder in Galater, Er sagte, er hat dann das Evangelium dargelegt, was er gepredigt hat, zu den Angesehenen, zu den Vorstehern in der Gemeinde in Jerusalem. Aber schon dort wieder. Es gab aber nicht einmal, sagte Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder. Schon wieder sehen wir eingeschlichenen Brüder, falsche Brüder. Die haben gesagt, ja, Titus ist dabei. Ja, der ist mit Paulus und Barnabas. Er kommt vom Griechenland. Er ist Griecher. Hat sich beschneiden lassen? Glaube ich nicht. Sollen wir es mit ihm machen? Das hat Paulus einen Druck gemacht. Das sollst du machen. Das sollst du machen, dass er echter Christ ist. Und das sagt Paulus. Nein, nicht einen Schritt. Er sagte, Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. War zu dem Evangelium hinzuzufügen, dass die mosaischen Gesetze gefolgt werden müssen, um gerettet zu werden, sagt Paulus, werde ich nicht machen, nicht eine Stunde. Paulus bleibt stark, damit er das nicht machen muss. Er gab nicht nach. Nun, Paulus sagt aber, er machte das nicht, aber die Aposteln waren trotzdem davor. Und das kommt eigentlich zum Ende dieser Stelle, wo in Verses 6 bis 10 er sagte, dass denen haben wir nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, Vers 5, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an. Das heißt, ich habe das nicht für den Aposteln gemacht, war die angesehen waren. Die Angesehen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Er sagte, hier ist der Schlüssel. Okay, vielleicht ist viel Details hier, aber die Aposteln haben gesagt, Paulus, auch wenn wir in Jerusalem eine jüdische Gemeinde sind, und viele haben sich sind beschnitten, das war ein Teil der jüdischen Kultur, es ist nicht Pflicht für das Evangelium. Und das wissen wir, weil am Ende haben sie es verstanden, haben den Handschlag gegeben und haben gesagt, damit wir, Paulus sagt, und die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. So haben wir das auch von den Aposteln anerkannt. Das Evangelium, das wir predigen in unserer Gemeinde, kommt nicht von Menschen. Es wurde nicht auch von den Aposteln erfunden, sondern es kommt direkt von Gott. Und es wurde in diesem Buch erfasst, niedergefasst in der Bibel, damit wir wissen, wie kann ich vor Gott gerecht werden? Ich, ein Schuldigen, der gesündigt habe, wie kann ich von dem heiligen Gott gerecht werden? Und Paulus sagte in diesem Brief mehrmals, nur durch den Glauben, nicht durch gute Werke. Diese Botschaft, kannst du dich darauf verlassen, kommt nicht von Menschen, kommt nicht von mir, Gott sei Dank. Und es kommt von Gott persönlich. Deswegen kannst du sicher sein, dass du ewiges Leben hast. Nicht, weil Paulus so gut war. Oder weil die Kirchenväter gesunde Lehre gebracht haben. Es war gesunde Lehre. Paulus hat dieses Evangelium geliefert. Aber weil es direkt von Gott kommt. Das Evangelium hat Paulus selber erfahren bekommen und wurde auch von den anderen Aposteln anerkannt. Wir haben nicht mehrere Evangelien, die man anders interpretieren können. Das kann man auch über die Lehre in der Bibel sagen. Okay? Die Bibel wurde nicht gegeben, damit es Spaltung gibt in allen Gemeinden. Die Lehre wurde gegeben klar und deutlich, um etwas zu sagen. Jede Stelle, jeden Vers, um etwas direkt zu sagen. Und unsere Aufgabe ist festzustellen, was hat Gott gesagt? Was hat er gemeint? Das glaube ich. Und das tue ich. Unsere Glaube, unser Halt ist nicht in einer von menschlichen Art oder von menschengemachten Glauben oder Wahrheit, Es ist von Gott persönlich. Ich möchte zum Schluss fragen. Bist du überzeugt, dass das Evangelium Jesu Christi, dass Jesus allein dich retten kann, durch den Glauben allein? Dass du nur, wenn du an Jesus Christus allein glaubst, du gerettet werden kannst? Oder denkst du, ja, Jesus ist für mich gestorben, aber ich muss was hinzufügen. Ich muss auch meinen Teil machen. Gott macht seinen Teil, ich mache meinen Teil, wir kommen in die Mitte und dann habe ich ewiges Leben. Dann bin ich gerechtfertigt. Paulus sagt, dann machst du das Kreuz Jesu umsonst. Jesus ist umsonst gestorben. Wenn er am Kreuz gesagt hat, was er gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, ich habe meinen Teil gemacht. Jetzt machst du Teil, damit du ewiges Leben hast. Damit du mit Gott versöhnen kannst. Er sagte, es ist vollbracht. Es ist völlig gemacht von ihm. Alle deine Sünden, alle deine Schuld, obwohl du die ewige Hölle verdient hast und ich auch, wurde am Kreuz bezahlt. Glaubst du das wirklich? Versuchst du, vor Gott gerecht darzustellen durch deine eigenen Bestrebungen? Paulus spricht in diesem Buch, und wir werden es weiter sehen in dem Brief, das ist ein Hauptthema, ist durch das Fleisch und durch den Geist. Okay? Durch meine eigenen Werke, mein Fleisch, durch das Fleisch versuche ich zu tun, um Gott gerecht zu darzustellen, oder durch Jesus allein und durch den Geist, der in uns wirkt. Versuchst du, etwas zu tun? Kommst du, sag es so, kommst du in der Gemeinde, um gerecht vor Gott zu sein? Sollten wir in der Gemeinde kommen? Ja, im Neuen Testament befehlt es. Und wenn du nicht in die Gemeinde kommst, dann wächst du nicht im Glauben. Wirst du nicht mehr von Gott erfahren. Es ist etwas, das den Neuen Testament selbstverständlich darstellt. Dass du in den Leib Christi gehörst, dass du eine Ortsform von der Leib Christi dazu gehörst. Es gibt nicht den Neuen Testament außer dem Jesu am Kreuz. Alle anderen haben eine Gemeinde gehabt. Wir waren täglich miteinander. Aber denkst du, wenn ich in die Gemeinde komme, dann bin ich vor Gott gerecht. Dann fügst du was hinzu, damit du vor Gott gerecht wirst. Versuchst du Gott zu beeindrucken durch gute Werke tun? Oder tust du aus deinem Herzen voll Dankbarkeit, was er für dich getan hat? Nun, ich sage euch ganz ehrlich, oft sind unsere Beweggründe gemischt. Und manchmal wir wissen, unsere Weggründe sind nicht 100% rein. Okay? Es ist ein Fehldenken zu sagen, naja, meine Motive sind gut heute, ich bin schlecht drauf, dann komme ich nicht in die Gemeinde, weil mein Herz nicht dabei ist. Okay? Männer, wenn du deine Frau liebst, wenn du nach Hause kommst und du schlecht gelaunt bist, sollst du deiner Frau sagen, dass du sie liebst? Sagst du, naja, es ist nicht in meinem Herzen, dann sage ich das nicht mehr. Wir leben trotzdem bewusst. Auch wenn unsere Herzen schief sind. Aber versuchen wir dadurch gerecht vor Gott zu werden? Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du spät zum Glauben gekommen bist und denkst, ich muss was nachholen, damit ich gerecht vor Gott sein kann, ich muss was mehr machen? Geschwister, es ist alles gemacht. Du bist in Jesus gerecht. Nicht teils gerecht, du bist vor Gott gesehen als gerecht. In der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und unser Streben ist nicht, um Gott gerecht zu werden, sondern unser Bestreben ist, was Paulus sagt, ich stelle mein Leib als lebendigen Opfer vor Gott. Als ein dankbares Opfer. und nicht um Gott gerecht zu werden, um nicht was hinzuzufügen. Das Evangelium ist so einfach. Und manchmal sind die einfachsten Gedanken so schwer zu verstehen. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Galater 3,10 sagt, denn alle, die aus Gesetzeswerke sind, die sind unter dem Fluch. Du musst nicht mehr unter diesem Fluch leben. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du heute mit deinen Bemühungen, deinen falschen Bestrebungen aufhören. Und an Jesus allein glauben. Er hat alles getan. Glaub an ihn. Durch den Glauben wirst du gerettet. Entschuldigung, Epheser 2, Vers 8. Wir alle kennen diese Stelle, wo er sagte, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das Evangelium ist von Gott, nicht von Menschen. Wir sollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für das wahre Evangelium. Hilf uns, Herr, was auch immer wir für Lebensumstände heute haben, gute oder schlechte Zeiten, uns darüber zu freuen, dass wir in Jesus gerecht sind und dass er alles für uns an unserer Stelle getan hat. Gib uns, Herr, diese Zuversicht, dass du alles gemacht hast und dass wir alles aus Liebe zu dir, aus dankbaren Herzen für dich leben. Und dir dienen mit ganzem Herzen. Amen.